Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Beauty Buzz. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft, meine Kopfhörer ins Ohr zu stecken. Laura, Rabi, wie geht's euch?
Ja, ganz gut.
Mir geht's richtig gut.
Ist richtig kalt.
Brauchst du noch eine Jacke? Du hast direkt hinter dir eine Heizung stehen übrigens.
Ja, und da wärme ich gerade meine Jacke auf.
Das ist schlau. Kennt ihr das, wenn man seine Kleider beim Duschen schon auf die Heizung legt? Und dann kommst du aus der Dusche raus und kannst direkt in die warmen Sachen rein.
Ich hatte mal eine Patientin, die ist mit dem Föhn eingeschlafen und die Decke hat dann gebrannt, weil sie sich unter der Bettdecke wärmen wollte.
Okay, das war ein bisschen zu viel. Wir sind heute hier nicht zu dritt, sondern zu viert. Und zwar ist Olga noch bei uns. Hallo, herzlich willkommen.
Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Hi, Olga.
Woher kennt ihr euch denn?
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Auf das erste Ohr.
Auf das erste Ohr.
Auf den ersten Blick, ja. Also Laura und ich kennen uns aus Chirurgen-Netzwerk. Das ist so ein Verein. Ihr hattet auch zu Gast die Mona Wateng,
genau.
Die ist ja auch mit drin gewesen. Und wir hatten damals die ersten Bilder für Social Media, Instagram aufgenommen. Ich glaube, die sind auch nicht mehr drin, weil die einfach mittlerweile Billo aussehen.
Das ist schon unser Job war, glaube ich, nicht so gut.
Schon ein bisschen her.
Ja, aber er hat uns geprägt.
Genau.
Ja. Und uns zusammengeschweißt. Ja.
Und du bist plastische Chirurgin in Düsseldorf.
Genau, ich bin angestellt in Atheoklinik. Also wir sind ein Zentrum mit 2 OP-Sälen und einer Praxis und machen da alles, was mit Ästhetik zu tun hat.
Ja, und wie bist du zur plastischen Chirurgie gekommen?
Ein bisschen auf Umwegen. Ich bin ja eigentlich Fachärztin für Unfallchirurgie, Orthopädie und habe danach noch Handchirurgie gemacht. Mhm. Aber so das Auge für Ästhetik war eigentlich immer da. Und Selbstästhetik habe ich auch seit 5 bis 7 Jahren gemacht und habe dann gedacht, okay, jetzt ist ein bisschen Zeit für einen frischen Wind. Man hat dann sozusagen eine Etage geschafft.
Raus aus der Mühle,
und,
ne?
Ja, so ein bisschen raus aus der Mühle und auch so ein bisschen, also es ist halt hart in der klassischen Chirurgie im Krankenhaus. Mhm. Hat man normalerweise immer mit kranken Menschen zu tun und heilt die natürlich auch. Das fand ich sehr spannend eine Zeit lang, aber es ist auch sehr schön, auch mit, ich sag jetzt mal, gesunden Menschen zu arbeiten und eine andere Ebene zu heilen, ne, oder zu verschönern. Ja.
Was machst du denn am allerliebsten? Gibt es einen Eingriff, bei dem du sagst, da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich das machen kann?
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Also klar, eine Herausforderung ist das immer ein älterer Patient oder ältere Patientin, weil man da natürlich mehrere Schrauben drehen könnte. Aber ich finde so ganzheitliche Behandlung ganz gut, ne? Wenn man das holistisch betrachtet und vielleicht so eine Fullface-Behandlung, wo man jetzt nicht nur die Lippe unterspritzt oder irgendwie die Augenlider operiert, sondern so im Ganzen.
Ja. Und du schulst auch Menschen, Mediziner.
Schule Menschen.
Das heißt, du bist aber neben deiner Arbeit immer wieder unterwegs, um einfach Techniken auch anderen Menschen dann zu zeigen.
Ja, ich schule sehr gerne ärztliche Kollegen auf jedem Niveau und ich finde es auch wichtig, dass man halt auch diese Lehre betreibt. Das habe ich auch in der unfallchirurgischen Zeit sehr gern gemacht, war immer für Studenten zuständig oder für Jungassistenten. Und das finde ich wichtig, ne? Dass man, wenn man das Wissen erlangt über die Jahre, das auch weiterzugeben.
Ja, definitiv. Ja. Ist wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen im Umbruch, oder? Also wenn ich überlege, was wir auch in den letzten Folgen schon mal so hier und da angesprochen haben, oder vielleicht war es auch außerhalb vom Podcast, ich weiß es gar nicht mehr, aber dass sich auch gerade so diese ganze hierarchische oder diese ganzen hierarchischen Strukturen so ein bisschen verändern, dass man weg von dem, ich habe das Wissen und ich behalte es für mich, hin zu dem, okay, ich teile mein Wissen, damit auch andere einfach gut werden.
Wo ich glaube, dass das in der Medizin echt noch ein bisschen langsam ist. Ich glaube, dass es in anderen Fächern oder in anderen Berufen geht es irgendwie schneller als bei uns, oder?
Ja, weiß ich nicht. Kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen.
Also im Krankenhaus ist es ja extrem. Ich überleg mal, wann du wirklich so an die Hand genommen wurdest, so während deiner Ausbildung, während der Assistenzarztzeit oder Facharztzeit, wo man dir so wichtige Operationen gezeigt hat, die nicht jeder kann. Weil jeder will es irgendwie für sich behalten, weil man will ja wichtig sein in seiner Abteilung. Und ich finde jetzt da, wo ich war in der HNO, gab es so ein paar Sachen wie Ohrchirurgien damals. Das hatte eine in der Hand und die wollte es niemandem beibringen. Und das ist halt schade. Wenn man sich andere Länder anschaut, da wird man von Anfang an drauf geschult, Da gibt es immer so Regelungen wie der im zweiten Jahr teach dem im ersten Jahr, der im dritten Jahr, den im zweiten Jahr, und so wird Wissen kontinuierlich weitergegeben. Mhm. Und ich finde, das ist halt sehr schade in den Krankenhäusern. Jetzt im privatärztlichen Bereich, was du machst, finde ich genial. Im Krankenhaus ist es fast schwer vorstellbar.
Ja, wobei ich muss jetzt dazu sagen, ich glaube, das lag wirklich an der Person, von der du jetzt gesprochen hast, und nicht global im Krankenhaus selbst. Ich hatte selber total Glück. Ich hatte sehr super Ausbilder auf jeder Ebene, sowohl unfallchirurgisch auch jetzt in der plastischen Chirurgie, wo das hat mich auch inspiriert, auch dieses Wissen halt weiterzugeben. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich so gute Mentoren hatte. Aber ich versuche das immer so zu sehen, also Leute, die nicht ihr Wissen preisgeben wollen, ich glaube, das hat es einfach mit Charakter zu tun. Ne? Ja, die teilen halt auch grundsätzlich nicht gerne. Ich glaube, wenn du dann fragst, ob du ein Stück von ihrem Kuchen haben kannst, dann würden die wahrscheinlich auch Nein sagen. So,
ja, ich glaube, das sind auch einfach Leute, die Angst haben, dass sie irgendeinen Nachteil dadurch erlangen, dass sie wissen oder irgendwie genau
das. Aber das ist eigentlich ein bisschen erbärmlich, ne?
Ist es auch. Weil eigentlich sind das dann ängstliche Leute, die irgendwie Schiss haben, zu kurz zu kommen. So empfinde
ich. Ja, zu kurz zu kommen oder irgendwas, dass man dann irgendwas wegnimmt. Ich meine, möchte man einem wegnehmen, der das Wissen besitzt. Ja.
Oder dass andere halt dann die Anerkennung vielleicht auch bekommen, ne? Und nicht sie selbst.
Ja, gönnen muss man können. Ne?
Ja,
auch ein Stück Kuchen auch.
Also mit solchen
Leuten, nimm mir nicht die Butter auf dem Brot weg, ja?
Nee, mit solchen Leuten kannst du kein Tapas essen gehen. So Sharing ist da nicht drin.
Stimmt. Erstmal alles ablecken, bevor irgendjemand was.
Wobei, man muss auch schon sagen, also wenn es ums Essen geht, gibt es halt auch Grenzen, ne?
Bist du so eine, die alles ableckt, dass keiner was essen kann?
Nee, das nicht. Ich teile super gerne, wirklich.
Also wenn ich Hunger hätte, würde ich auch das Abgeleckte essen. Mir wäre das egal.
Ja, nee, also bei Essen gar kein Problem. Aber wenn es jetzt um so, keine Ahnung, weißt du, wenn man, manchmal kauft man ja extra Sachen ein, wenn man irgendwie Bock drauf hat oder so. Wenn ich mir dann, weiß nicht, irgendwas ganz Bestimmtes kaufe, weil ich das auch unbedingt essen möchte, dann bin ich im ersten Moment nicht bereit zu teilen.
Hast du es gehört? Hast du es gehört, Laura? Die Sachen, die ich kaufe, die im Kühlschrank stehen, sind meine.
Und wenn ich dann so meinen Geber drauf. Aber wenn ich dann so meinen Geber befriedigt habe, dann kann ich auch teilen. Aber wenn man mich jetzt vorab fragen würde, dann wäre das kein Problem. Nur weißt du, wenn man Sachen einkauft, wenn man sich richtig drauf freut. Und,
ja, ich glaube, das will jeder. Ich glaube, du bist wirklich ehrlich. Ja. Ich kann dich sehr gut verstehen.
Gott sei Dank.
Ja. Aber Olga, was war denn das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, ich habe keine Lust mehr auf Unfallchirurgie und ich mache jetzt das andere, so mein hauptberuflichen Ding?
Also ich würde das nicht sagen, ich habe keine Lust mehr auf Unfallchirurgie, sondern ich würde das eher ausdrücken, ich habe Lust auf was Neues oder was anderes. Ne? Das ist halt, wenn du die Facharztausbildung durchgehst, das sind ja 6 Jahre, die man da nach dem Studium vollziehen muss, wobei die ersten 2 Jahre natürlich sehr hart sind. Das ist ja dieses Common Trunk, was die Chirurgen grundsätzlich...
Warte kurz, was hast du? Common
Trunk heißt
das. Was ist das?
Das ist, also in jeder Fachrichtung der Chirurgie gibt es einen Common Trunk, das sind die ersten 2 Jahre. Wo dann verschiedene Stationen durchlaufen werden müssen, zum Beispiel zentrale Notaufnahme oder Intensivstation, dass man sozusagen nach 2 Jahren so eine gute Basis hat, um Patienten zu retten in jedem Fall. Ja. Und dann geht es dann um die Spezialisierung an sich, dann wird das der OP-Bereich auch enger oder wird der Fokus einfach in andere gelegt. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich habe keine Lust mehr auf Unfallchirurgie gehabt, aber ich hatte einfach Lust auf was Neues. Das ist so wie neue Möbel oder irgendwie neue Klamotten.
Ja. Kann ich gut noch verstehen.
Aber ich hatte natürlich auch keine Lust, also gut, ich bin jetzt auch ehrlich, du hast ja auch deine Ehrlichkeit geteilt.
Danke, dass du das so zu schätzen weißt.
Also klar, ich hatte natürlich irgendwann echt keine Muße mehr auf Nachtdienste und Wochenenden. Das ist dann einfach irgendwann durch. Ne? Das ist am Anfang super geil.
Voll.
Man ist als junger Arzt, wenn uns junge Ärzte zuhören, dann werden die wahrscheinlich sicherlich wissen, wovon ich rede. Man ist dann irgendwie total geil auf jede OP, die man abbekommt und Notaufnahme und man ist da so energetisch, aber irgendwann hast du halt viel gesehen, viel gelernt und dann gibt die Lernkurve so ein Plateau ab und das ist halt der Punkt, wo man sich denkt, okay, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich will jetzt eigentlich lieber auf der Couch sitzen und Pizza essen.
Ich glaube, das ist auch in ganz anderen, also ganz vielen anderen Berufsbereichen so, wenn du dann auf so einem Plateau, wie du es gerade gesagt hast, hängen bleibst, das ist dann entweder, checken die Leute, okay, jetzt muss ich weiter oder muss mir neuen Input suchen oder das sind dann die Leute, die, glaube ich, da hängen bleiben und irgendwann einfach komplett unmotiviert und frustriert sind.
Ja, und dem, auch dieses Thema Work-Life-Balance ist ja auch sehr präsent gerade geworden. Ich glaube, vor 10 Jahren, als ich noch studiert habe.
Auch in der Medizin.
Auch in Medizin, ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut, ne? Also man muss sich jetzt mittlerweile nicht mehr kaputt arbeiten, was wir halt, also was ich zu meiner Zeit gemacht habe, mit unendlich vielen Diensten. Ich hatte irgendwie nur ein Wochenende frei oder so. Das ist ja, kann es ja eigentlich einem Normalo, einem Büromenschen, der kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Ja. Das ist so.
Aber der große Unterschied, den du jetzt hast, die Patienten in die chirurgische Notfallaufnahme, also das oder das zentrale Notaufnahme, die kommen ja nicht freiwillig. Und jetzt kommen ja die Leute freiwillig zu dir. Ich denke, das ist so der größte Unterschied, oder?
Nee, oder dass sie einfach happy rausgehen, oder? Also ich meine, in der Notaufnahme gehen sie ja nicht happy raus.
Ja, ja gut, nicht alle sind in der Not, die da hinkommen.
Aber in der Regel auch nicht freiwillig da. Das bedeutet, ich habe mir den Arm gebrochen, habe mir beim Schneiden der Gurke irgendwie in die Hand geschnitten. Ich bin nicht freiwillig da. Aber wenn man jetzt zu uns kommt oder zu dir, da ist man ja freiwillig da.
Aber trotzdem wird ja bei beiden irgendwie so ein Schmerz gelindert, in Anführungszeichen. Weißt du, entweder so ein seelischer, was heißt Schmerz, ist vielleicht jetzt auch nicht das richtige Wort. Aber wenn Leute doch in der Notaufnahme sind und danach irgendwie keine Schmerzen mehr haben oder so dieses, dann sind die ja schon irgendwie glücklich und zufrieden. Ja, okay, es ist jetzt echt extrem formuliert. Und auf der anderen Seite hast du dann Leute, klar, kommen die freiwillig zu dir und sind dann aber auch ähnlich glücklich und zufrieden nach der Behandlung. Ne?
Aber ich will nicht darauf hinaus. Sondern? Nämlich, wenn jemand kommt mit einer Schnittwunde, kann ich nicht sagen, nein, mache ich nicht. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt, der es schon ein bisschen übertrieben hat in der Vergangenheit, kannst du ja schon sagen, genau, da kannst du ja schon sagen, nein, mache ich nicht. Das war diesmal, man hat die Möglichkeit, nein zu sagen. Also ich kann mich erinnern, damals in der HNO-Notaufnahme, ich konnte nicht nein sagen. Nasenbluten, gebrochene Nase, Schnittwunde, man konnte nicht nein sagen. Heutzutage kann ich nein sagen. Und wie hast du das denn so empfunden?
Also ich konnte nicht nein sagen, aber ich wollte es natürlich auch nicht. Ne? Ich meine, jemand, der einen Gurkenfinger hat, Tomatenfinger, Gurkenfinger, wie auch immer, dem möchtest du ja auch helfen. Ne? Ich meine, auch wenn er dich nervt, um 2 Uhr nachts kommt und sonst irgendwas. Ich glaube, der grundlegende Aspekt für mich war, dass ich mich jetzt momentan um einen Patienten kümmern kann. Das ist halt so auch der Unterschied. In der Notaufnahme ist es so, dass du dich gleichzeitig um 3, 4, 5 Patienten kümmern musst. Und manchmal auch gar nicht weißt, okay, wo fängst du an, wo hörst du auf, wo ist der Nächste, dann schreit schon, dann geht das Tor auf und dann kommt der nächste Krankenwagen. Ja. Jetzt kann ich halt mir wirklich Zeit nehmen, ne, für einen Patienten und kann mich auch ein bisschen nur auf den fokussieren.
Auch ein Aspekt, was wir in ganz vielen Folgen auch mit Gästen immer schon wieder hatten. Einfach so dieser Aspekt, ich kann mir die Zeit nehmen und kann mich wirklich, ja genau, dann auch auf die Patienten, Patientinnen
auf die Personen konzentrieren. Genau.
Ja. Ja. Und was war das Größte, was du aber auch aus deiner Zeit dann in der Unfallchirurgie mitgenommen hast für dich? Also wo du merkst, okay, das hilft mir jetzt in meiner heutigen Arbeit immer noch. Zum Beispiel bist du gelassener, wenn mal was schief geht oder weiß ich nicht. Was hast du für dich wirklich so als Essenz auch aus der Zeit mitgenommen?
Es sind viele Sachen. Also klar, grundsätzlich jetzt, wenn es um Patientensicherheit geht, bin ich natürlich viel gesettelter und ruhiger, weil ich auch Notfallmedizinerin bin. Ne? Ich bin auch eine aktive Notärztin und da ist für mich einfach der Anspruch an mich selbst einfach, dass ich weiß, okay, egal was passieren sollte, ich kann nicht jeden Patienten vielleicht retten, aber ich kann ihn stabilisieren und bin dann für jede Situation gewappnet. Ne? Ja. Das ist für mich selbst ganz gut, aber auch für die Patienten, wenn die dann Angst haben, kann es ja auch beruhigen und sagen, ja, ich bin Notärztin, ist für die meisten immer, okay, ne? Also, wenn mir was passiert, dann kann mir geholfen werden. Zum Glück passieren ja solche Fälle nicht in der Ästhetik, dass man da nothandeln muss, aber ab und zu kommt das schon ganz vor. Und ich glaube, dass was so ein bisschen gleich ist mit ästhetischer Chirurgie und Unfallchirurgie, ist, dass da einfach jede Breite an Patienten da ist, ne? Von jung bis alt und männlich und weiblich. Also Männer geben jetzt auch mehr zu, dass sie auch schön aussehen wollen. Ja. Wir Frauen finden das gut, dass wir wollen ja auch was zu gucken haben.
Ja, aber es war ja auch immer schon ein Thema, so ein Frauenthema in Anführungszeichen, ne? Beziehungsweise, dass das auch immer so auf die Frauen geschoben wurde. Thema Schönheit,
Thema Frauen müssen so, immer gut aussehen. Ja, genau, und, der ganze Blödsinn. Optimierungsbedarf, ne? Aber Männer sind ja heutzutage auch. Ich meine, Männer zupfen sich auch die Augenbrauen und
alle, die beim Barbershop sitzen.
Genau, das
machen auch viele Unterspritzungen, oder? Was würdest du sagen, wie viel hast du so, was ist so das prozentuale Anteil bei dir?
Prozentual so gut 30%.
30, 70, ja. Ja, 20, oder?
Wie ist bei euch?
Nein.
25?
Ja, schon 30 auch, oder?
Ja, nicht? 30.
Ich glaube, die kommen nur zu mir, die kommen nicht zu dir.
Wahrscheinlich.
Aber gibt es bei den Männern irgendein Alter, was man sagen kann? Also bei den Frauen sagtest du irgendwie so, oder prinzipiell jung bis alt. Was sind so die jüngsten? Die jüngsten Männer, die
Also den jüngsten Patienten hatte ich einen 19-Jährigen. Jungen, will ich schon fast sagen. Mhm. Ich hoffe, es fühlt sich keiner kritisiert. Aber, und der kam halt nach der Frage mit Jawline. Ne? Das ist ja so auch so ganz en vogue. Ich möchte kantiger aussehen und männlicher. Und ja, gut, mit 19 kann man halt nicht kantiger und männlicher aussehen. Und das künstlich hervorzuheben, finde ich schwierig. Ich weiß, dass
Hast Manche du dann, das, was hast du zu dem gesagt?
Ich habe Nein gesagt. Mhm. Also ich habe es nicht gemacht, ja. Weil ich es auch nicht richtig finde, einen 19-Jährigen da wie so einen Arnold Schwarzenegger dazu verunstalten, will ich schon fast sagen, verunstalten. Der wird seine Kanten schon bekommen. Ne? Ich meine, sein Bartwuchs hat noch nicht mal angefangen, so ungefähr. Okay. Warum soll ich ihm, das fand ich irgendwie Blödsinn. Das fand ich albern und ich habe dann auch weggeschickt.
War er beleidigt?
Ja, der war nicht beleidigt, der war im Nachhinein, glaube ich, ganz froh und wir haben uns auch super unterhalten und der meinte so, ja, das ist halt so ein bisschen der Druck, ne? Für die Jüngeren ist das so, dass er sich durch umschaut und dann war irgendwie sein Kumpel in einer anderen Praxis, wo dann in 5 Minuten die Jawline von 6 Millilitern drin war. Und das wollte er halt nämlich auch erreichen. Das ist so ein bisschen wie, ja, eine Jeansjacke, die jeder hat, die will ich jetzt auch haben. Okay. Aber wir haben uns ganz nett unterhalten und da hat sie, glaube ich, auch verstanden, dass es nicht notwendig ist.
Ja. Ich glaube, das wäre mal bei manchen Tätowierern gut gewesen, ne? Bei manchen Patienten sehe ich so Playboy-Hasen auf der Hüfte oder wie auch immer. Da denke ich einfach mir immer so, hätte der Tätowierer einfach mal Nein gesagt.
Einfach mal Nein sagen.
Ja, okay. Das ist ja, was der Rabi angesprochen hat, ne? Man kann auch mal Nein sagen. Man sollte auch mal Nein sagen. Ich finde, wir sind ja jetzt nicht in der Position, wo wir ein ausführendes Organ sind. Eben. Sondern wir haben halt auch eine beratende Tätigkeit.
Ja.
Und
zu wie viel Prozent der Leuten sagst du, nee, mach ich nicht?
Prozentual kann ich jetzt so nicht sagen, weiß nicht, aber ich sag schon sehr oft nein. Also meine Stammpatienten, die kennen mich auch, die sagen immer, ich bin die Beauty-Polizei.
Aber was sind denn so für dich Kriterien, dass du dann sagst, okay, nee, mach ich nicht? Also wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn es vielleicht also dem Alter entsprechend einfach nicht passend ist oder ja genau, gerade bei dem jungen Herrn, wo du weißt, okay, da entwickelt sich auch noch einiges. Mhm. Was sind denn noch weitere Kriterien?
Also gut, junge Herren haben wir jetzt auch, junge Frauen. Ne? Ja. Junge Frauen stehen ja eigentlich noch mehr im Fokus und noch mehr unter Druck durch Social Media oder was auch immer. Es sind viele unterschiedliche Aspekte. Also wenn ich zum Beispiel ein Suchtpotenzial spüre, in der Beratung. Mhm. Ne? Bei mir gibt es eine Beratung als Erstpatient immer am Tisch. Ich möchte mich erstmal gut 15 Minuten bis eine halbe Stunde unterhalten, um zu erfahren, was für ein Mensch ist da, was für Ziele, was für Vorstellungen, was für Wunschvorstellungen kann ich sie erfüllen? Haben wir das gleiche ästhetische Empfinden? Mhm. Sprechen wir die gleiche Sprache? Verstehe ich wirklich, was Patient möchte? Und dann filtere ich natürlich so ein bisschen raus, ist da Suchtpotenzial oder nicht? Also wenn ich merke, das ist eine Patientin, die möchte immer mehr, oder die sagt, ja, dann hat die Freundin das gesagt, wenn ich das mache, dann bin ich so, wenn ich das mache, das ist für mich ein klares Nein.
Mm, red flag.
Genau, wenn die zu jung sind oder einfach die Dimension nicht mehr stimmen. Ne? Also ich muss ja, das ist ja für uns, Laura und Rabi, ihr wisst ja, das ist ja unsere Werbung. Ne? Die Patienten, die dein frei Finger, herumlaufen sozusagen.
Dein Fingerabdruck.
So, ne? Das ist ja unsere Arbeit, die man ja qualitativ und begutachten kann, sagen wir mal so, und unter sich unterhalten sich auch Menschen und sagen, ja, wo warst du denn? Und das muss, also ich muss dahinter stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen eine Lippenunterspritzung durchführe, dann muss ich sie selbst schön finden. Mhm. Wenn das Dimensionen auf sich nimmt, schneller oder größer geht immer, und ich das nicht schön finde, dann mache ich das auch nicht. Ja. Das ist ganz klar und das kommuniziere ich auch mit dem Patienten.
Das sind bei uns, bei mir die häufigsten Neins. Wenn die dann halt zu mir kommen und sind halt schon vorher irgendwo anders gespritzt worden und es ist halt sehr überspritzt und die wollen es aber mit die wollen es auf keinen Fall aufgelöst bekommen, dann sage ich, ich kann da nicht nachspritzen, weil der Letzte, der dran war, hat dann quasi das Gemälde oder das Kunstwerk beendet.
Ist immer schuld. Der Letzte ist immer schuld. Der letzte Hand ist immer schuld.
Ja, und die will ich nicht sein.
Aber fragst du, wer vorher gespritzt hat?
Ich frage nicht, aber man sieht es natürlich meistens. Ja. Und es gibt ja diese Hopser, ne, die, also man merkt dann schon, die kommen dann zu einem und wollen dann Unterspritzung, dann sage ich, ja, aber der Kollege vorher, der hat das so, und dann fangen die an. Also ich möchte dann auch keine Namen erfahren, mir ist das auch grundsätzlich egal, wer das gemacht hat. Aber wenn ich merke, okay, die kommt jetzt zu mir, weil der Kollege anscheinend schon Nein gesagt hatte und jetzt versucht sie das einfach in einer anderen Praxis, dann ist es für mich auch ein definitives Nein.
Mhm. Wie ist das bei euch, Rabbi Laura?
Ähnlich, das ist ähnlich.
Ja, wir haben auch oft Nein, glaube ich.
Ja. Und ganz interessant war, vor 2 Wochen habe ich so eine Nein gesagt. Das war jetzt eine etwas andere Behandlung, das war jetzt eine PRP-Behandlung. Und die hat aber auch ein hormonelles Problem.
Kurze Info für alle Nicht-Mediziner am Tisch.
Ja, es ist eine Plasmatherapie, Eigenbluttherapie für die Haare, damit die Haare zum Beispiel schneller nachwachsen.
Plated Rich Plasma.
Ja. An sich kann man da nichts falsch machen, weil wenn man es halt spritzt, das ist nicht so wie mit dem Hyaluron oder mit dem Botox, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Mhm. Das sagt man, man muss einige Wochen warten, und wenn man ein Ergebnis nach einigen Wochen sieht, ist schön und gut. Wenn nicht, muss man dann vielleicht eine zweite oder dritte Behandlung machen, weil jeder Körper reagiert halt anders drauf. Und dadurch, dass sie eine hormonelle Problematik hatte, haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Die hormonelle Problematik sollte geklärt werden, weil sonst fallen die Haare weiterhin aus. Sie 20, Mama dabei. Mama war super happy wegen der Ehrlichkeit, weil ich meine, wir hätten einfach mal 300-400 Euro verdienen können. Mama war happy wegen der Ehrlichkeit, und dann abends kommt eine schlechte Bewertung. Wir hätten einfach die Behandlung, also dadurch, dass wir die Behandlung nicht gemacht haben, hat sie uns schlecht bewertet, einen Stern, ohne irgendwas unten drunter zu schreiben. Und das finde ich halt auch schade. Ja, dann will, man will halt dem Patienten helfen.
Ich habe immer so das Gefühl, gerade irgendwie so Bewertungen im Internet sind so für Patienten die einzige Möglichkeit zu sagen, oder dass sie sich da halt trauen. Das fand ich jetzt aber richtig mies.
Ja, das war ja nicht mal anonym, ne? Also wir wussten ganz genau, wer es ist.
Ja.
Und dafür, dass wir gesagt haben, nein, die Behandlung mache ich nicht.
Ja,
die Mutter war super happy für die Ehrlichkeit, weil die Problematik für den Haarausfall war halt eigentlich klar. Das war ein hormonelles Problem, und das hätte man mit PRP nicht hinbekommen.
Ja, ich denke, da siehst du ja auch den Unterschied zwischen Ärzten und Nichtärzten oder wie auch immer. Du kannst halt sagen, also du weißt es halt, dass es ein hormonelles Problem war, und du kannst sagen, okay, nee, das bringt dir jetzt in dem Moment nichts. Ja. Und der Patient muss es aber akzeptieren. Ne?
Ja. Aber ich glaube, wir müssen Ärzte auch damit umgehen können, mit schlechten Bewertungen. Ja. Ne? Die gibt es halt immer.
Ja.
Man muss einfach darauf reagieren können. Ich finde das auch nicht schlecht. Also was heißt nicht schlecht? Kratzt
das nicht am Ego so ein bisschen auch? Wenn man sich denkt, ich mache ja prinzipiell eine gute Arbeit, und dann kommt da jetzt sowas.
Es ist ja nicht mal die Arbeit, die bewertet wird. Ich meine, wir haben zwei, wir haben nicht so viele. Die zwei, die wir haben, sind halt, ich habe zu lange gewartet.
Ja.
Ich habe 45 Minuten gewartet. Wenn ich zu meinem Arzt gehe, zu meinem Augenarzt oder Kardiologen, das ist ein kompletter Tag, der drauf geht. Ich warte da 3, 4, 5 Stunden. Nein, wirklich, den Augenarzttermin muss man ewig warten. Man wird getropft, dann wartet man nochmal 3, 4 Stunden.
Boah, das kenne ich, das habe ich als Kind immer bekommen.
Das gehört halt dazu. Und da können die nicht, ich meine, die wollen ja auch ein ausführliches Beratungsgespräch und nicht so zack, 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 zack. Und dann kann es halt mal länger dauern. Wenn die an der Reihe sind, dann warten auch andere deutlich länger.
Oder ich denke, dass negative Bewertungen auch gute Bewertungen sind irgendwo. Ist ja auch konstruktive Kritik.
Also ich glaube, für mich als Endverbraucher wäre das auch komisch, wenn jemand nur positive Kritik hat.
Ja, das stimmt. Da macht man sich auch
Gedanken. Mittlerweile weiß ja jeder, dass man auch schlechte Bewertungen löschen kann.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, da gibt es auch Kollegen, die davon Gebrauch machen.
Ja.
Was heißt konstruktive Kritik? Aber wenn jetzt jemand 2 Sterne vergibt, weil kein Parkplatz in der Nähe ist, gut, dann ist es halt so, damit kann man halt leben.
Ja.
Dann hat, also klar, ich verstehe dich, Rabe, mit nicht anonym und dann nur 1 Stern und ohne irgendwas zu schreiben, aber das ist so wie, weißt du, wenn du so ein Kleid anziehst, dann gibt es 9 Leute, die das schön finden, und einer sagt, bah, das sieht voll ätzend aus.
Und dann ziehst du es nicht an, weil einer gesagt
hat. Auf gar keinen Fall, natürlich ziehe ich das an. Oder drehe ich mich noch 2 Runden.
Du schon, ist dann auch eine Frage der Persönlichkeit.
Genau.
Irgendwie.
Ich glaube, da muss man einfach ein dickeres Fell haben, und es gibt immer Patienten oder Leute, die nicht zufrieden sind oder was auch immer.
Ja, absolut.
So what?
Ja, und vielleicht sind es aber auch die Leute einfach nicht gewöhnt, dass ein Arzt Nein sagt zu einer Behandlung. Weil ich meine, wenn du normalerweise zum Arzt irgendwie gehst, hast du ja, weiß ich nicht, irgendein wirklich gesundheitliches Problem im Sinne von Zahnschmerzen.
Also ich drücke mir mal Nein.
Da muss
immer
was repariert werden oder da ist was, ja, da stimmt halt einfach was nicht. Und gerade im Bereich der ästhetischen Medizin, da stimmt, also da gibt es ja jetzt oftmals keinen, also natürlich gibt es auch Sachen, die gesundheitlich einschränkend irgendwo sind, aber halt nicht nur. Und da einfach auch, dass man es dann nicht gewöhnt ist, dass jemand sagt, nee, das mache ich aber nicht, weil ich meine Prinzipien habe oder auch bestimmte Werte, die ich vertrete. Vielleicht sind es die Leute nicht gewöhnt.
Ja, aber auch vielleicht einfach, weil ich es selber nicht hinbekomme. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja manche Fälle, ich bekomme nicht bei jedem eine Jawline hin. Wenn der super dick ist und ich merke, ich bräuchte 10 Liter Hyaluron, dann sage ich auch, tut mir leid, kriege ich nicht hin. Dann müssen Sie woanders hin.
Nein bedeutet ja auch manchmal bedeutet zum Beispiel bei mir ein Nein nicht ein Nein, sondern Nein noch nicht. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ne? Wenn jemand kommt und sagt, ja, jetzt fängt das wieder langsam an bei Botox, die Stirn bewegt sich so langsam. Ja, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Es kommt langsam, es geht langsam, ne? Da muss man die Patienten auch so ein bisschen, man muss da schon so die Zeitumstände oder die Slots einfach einhalten.
Ja.
Und deswegen ist es ein Nein, kann ja manchmal noch nicht bedeuten. Ne?
Ja. Oder ist aber ist es dann auch nicht schwer, dass man selber irgendwie im Gleichgewicht bleibt? Ne? Weil dann auch Nein zu sagen, wenn du weißt, könnte ich ja jetzt easy machen. Das heißt, man muss da ja schon einfach so fest an seinen Prinzipien irgendwie festhalten, was gut ist. Ne? Aber dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, Versuchung ist ja da auch einfach zu sagen, okay, easy, mache ich einfach und dann ist gut.
Ja, aber das ist dann meistens, also ich habe zum Beispiel auch manchmal, bei manchen Patienten habe ich mich, ich will schon fast sagen, belabern lassen, weil die dann natürlich auch so, ja, bitte Frau Doktor, bitte und ich möchte das und ich bin mir ganz sicher und mein Bauchgefühl hat eigentlich schon gesagt, nee, mach das nicht, das geht schief oder sieht nicht gut aus oder wie auch immer. Und dann hat man sich dann doch dazu überreden lassen, das zu machen. Das ist in 99% schief gegangen. Und dann saßen wir da beide und haben gesagt, toll.
Ne,
so. Aber das war natürlich super, super cool, weil die Patienten gesagt haben, ja, sie hatten dann doch recht und ne, und jetzt sitzen wir da. Und das ist natürlich eine schlechte Erfahrung für beide, aber dadurch lernt man auch so als Arzt zu sagen, nee, wenn mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht gut, dann mache ich das auch nicht.
Ja,
ne?
Absolut.
Obwohl, ich war jetzt vorletzte Woche auf einer Fortbildung und das war. Also die Vortragenden, ja, die haben dann gesagt, sie haben ihre ästhetische Praxis und dann klingelt es ja schon in den Ohren. Und da war ich so richtig sauer, weil ich dachte mir so, hey, wie es klingelt in den Ohren. Ja, sie lehnen keine Behandlung ab oder seltene Behandlung ab, weil sie wissen ja, dass sie ihre Rechnung bezahlen müssen.
Ja gut, dann denken die eigentlich so an ihre Tasche und nicht an Patienten. Ne?
Ja, das ist Katastrophe,
dann,
oder?
Das ist dann einfach.
Ich glaube, das war so ein bisschen Generationenproblem. Also ich glaube, unsere Generation würde das nicht machen.
Ja, wahrscheinlich lehnen die auch eine andere Sache nicht ab, ne? Das ist dann so, das ist für mich immer so ein Punkt, das zeigt ja auch so ein bisschen den Menschen aus, ne? Wenn man nicht Nein sagen kann oder wenn man jetzt wirtschaftlich eher denkt. Also am Ende des Tages, klar, wir sind jetzt alles Ästhetiker, aber am Ende des Tages sind wir ja trotzdem Ärzte, ne? Und Patientenwohl geht eigentlich vor. Wenn man jetzt als Arzt meint, als Ärztin, nein, es ist aber kein Wohl, was ich da verunstalte oder was ich da fabriziere, dann sollte man das auch nicht machen. Ganz ehrlich, also diese, ich weiß nicht, was man sagt dann nein zu 300, zu 1000, zu 10.000, ist egal. Am Ende des Tages sind die Patienten auch wirklich glücklich. Ja. Ne? Die sagen dann,
viel happier, finde ich, wenn du ihnen ehrlich antwortest und wenn du ehrlich sagst, hey, das macht bei dir einfach gar keinen Sinn, lass doch lieber das oder das machen oder komm in 2 Jahren nochmal und wir schauen dann nochmal.
Ja, manchmal wollen wir auch Schaden abwenden. Zum Beispiel voroperierte Nase, die nicht jetzt perfekt symmetrisch ist, was ja bei 80% der Nasen der Fall ist. Und die wollen dann Hyaluron reinbekommen in die Nase. Das ist verdammt gefährlich. Mhm. Voroperierte Nasen unterspritzt man nicht. Und da sage ich halt nein. Und wenn die dann halt woanders hingehen, und dann passieren Katastrophen, die unter Umständen lebensbedrohlich werden können.
Mhm. Ja, ich hatte auch mal eine Patientin, die hat auch zu mir gesagt, ja, wenn sie das nicht machen, dann macht das jemand anders.
Und wie hast du reagiert?
Ich habe angefangen zu weinen. Nein, Quatsch. Also, ich habe natürlich im ersten Moment gedacht, Entschuldigung, aber ich habe dann gesagt, gut, wenn ich, das ist, ich habe ihr dann ein Beispiel gebracht, was sie dann auch verstanden hat. Ich habe dann gesagt, wenn jetzt zum Beispiel eine schwangere Frau zu mir käme und sagen würde, ja, ich rauche sowieso, entweder sie geben mir jetzt die Zigarette oder ich besorge es mir halt woanders. ja gut, dann muss sie das woanders besorgen.
Genau.
Ne? Das ist dann so.
Ja, aber du bist nachher für dich klar und denkst dir nicht, wie du es gerade eben in dem Beispiel schon genannt hast, ne, hätte ich es doch lieber mal gelassen.
Ja, und das ist wirklich in 90% war das schief und dann schief gegangen und dann hatte ich wirklich innerlich so gedacht, wieso habe ich das jetzt nicht einfach durchgezogen? Ja. Und das war so eine Lehre für mich und deswegen, ich stehe hinter meinem Nein. Ich bin die Beauty-Polizei.
Und wie geht ihr mit Leuten um? Oftmals hat man dann vielleicht auch ein anderes Verständnis von Schönheit und Ästhetik. Also da gibt es dann sicherlich schon mal die ein oder andere Diskrepanz zwischen Patienten und Ärzten. Wie geht man damit um? Gibt es irgendwo eine Grenze, dass man sagt, okay, ist jetzt nicht ganz meine Ästhetik, die ich vielleicht vertreten würde, aber wenn Patientin sich das ein bisschen extremer oder weiß ich nicht, wünscht, dann okay.
Also bei uns fängt ja die Behandlung jetzt schon an, wenn der Patient reinkommt, würde ich das mal glatt behaupten, ne? So ungefähr die Anamnese, wenn der Patient reinkommt, dann ist das natürlich erstmal ein Bild. Ist das jetzt, kommt jetzt eine Frau zum Beispiel, die ein bisschen mehr Acht auf sich gibt, in dem Sinne, dass sie sich schon morgens irgendwie sich Mühe macht, sich zu schminken, die Haare sind und flieg und Make-up drauf und Outfit durchdacht und so. Und das ist natürlich eine ganz andere Session, als wenn zum Beispiel, weiß nicht, fiktiv eine Frau Müller kommt, die drei Kinder hat, die jetzt endlich mal im Kindergarten sind und die jetzt ein bisschen Zeit für sich hat. Das ist nicht ein ganz anderes Bild und ein ganz anderer Wunsch und ein ganz anderes ästhetisches Empfinden, als wenn jetzt Beispiel Nummer eins. Ne? Das
ja, ist, definitiv.
Insofern unterscheiden sich da schon die ästhetischen. Und man darf auch nicht vergessen, ich komme jetzt aus Düsseldorf und da gibt es von verschiedene Nationalitäten und da ist der ästhetische Aspekt ja auch ein ganz anderer. Ne? Wenn zum Beispiel meine russische Patientinnen, die haben ein ganz anderes, eine ganz andere Vorstellung von Schönheit und ganz andere Ansprüche. Ich sag jetzt mal, als so eine durchschnittsdeutsche Frau oder auch asiatische Patienten.
Ja. Ne? Also achtest du dann schon auch immer auf das Schönheitsbild, was die Patienten mitbringen und passt dich dem so ein bisschen an?
Ja, wir treffen uns in der Mitte.
Ja.
Ne, also es muss dann schon matchen, dass ich es auch selbst schön finde, aber auch, dass die Patienten sich so in ihrer Umgebung wohlfühlen.
Mhm. Ich glaube, das hilft einem auch so ein bisschen, um immer wieder so eine Mitte bei einem zu finden, ne? Wenn man auch einfach, wie du es gesagt hast, so eine große Bandbreite hat und dann natürlich auch verschiedene Schönheitsideale oder Bilder irgendwo kennenlernt, je nachdem, was die Patienten dann entsprechend auch mitbringen oder was für Wünsche geäußert werden.
Charaktere sind einfach geil. Ja, also dann redest du voll mit dem über das und dann kommt der andere und der erzählt dir gerade mal den neuesten Tratsch und der andere erzählt dir, okay, das ist ihm jetzt passiert. Ist einfach schön.
Oder wenn wir ganz neue Sachen lernen, die wir noch nicht kennen. Ja, manchmal, die kommen ja mittlerweile halt bestens informiert, wissen, welches Hyaluron man verwenden kann und soll und wie lange es hält.
Ja, die Patienten sind schon jetzt, genau.
Doktor Gunus ist am Start.
Also gestern, ich meine, bei Hyaluron kann ich das verstehen, aber gestern kam einer und meinte, bei mir wirkt das Bocuture nicht so lange, Vistabel auch nicht. Ich hätte gerne das von Galderma und die wusste,
das war bestimmt meine Patientin, die in Saarbrücken sich verlaufen hat.
Aber die wusste tatsächlich, dass es halt nur noch zwei gibt, ja, und da war ich, okay, baff, was bist du vom Beruf? Einzelhandelskauffrau.
Aber ich finde das gut. Ich finde das gut, dass die, dass das so transparent mittlerweile geworden ist, dass die Patienten auch die Möglichkeit haben, sich da irgendwie einzulesen.
Voll, vor allem dann kommen, ich meine, ist ja ein gewisses Vorwissen auch einfach schon da und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass das aber in einem Gespräch auf jeden Fall einsortiert wird. Mhm. Ne? Oder dass man da nochmal dann auch eine richtige Expertise irgendwie für bekommt und die Sachen entsprechend zuordnen kann, also was man da gelesen hat und wie, wo, was. Und man liest ja nicht immer nur Sachen, die richtig sind.
Aber da, genau, und da gibt es auch Fälle, wo ich Nein sagen muss, wenn die dann kommen und mir erklären wollen, wie ich spritzen soll. Dann hört der Spaß auf und dann sage ich auch nein, ich mache die Behandlung nicht, weil egal wie ich dann spritze, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass es denen dann nicht so gefällt, weil die der Meinung bin, dass ich ein Grad halt anders gespritzt habe. Und die, wichtig ist, die sollen ja am Ende zufrieden sein. Und wenn jemand kommt und dir erklärt, wie du was zu machen hast in deinem Job, ich meine, ich gehe auch nicht hin zum Dönerverkäufer und sage, erst Salat, dann Fleisch. Dann
nein, machst das nicht, ich mach das schon.
Echt?
Ja, klar.
Echt jetzt? In welcher Reihenfolge denn? Okay, was als erstes? Soße unten rein in das Brot.
Ja, ich will auf jeden Fall den Käse zum Beispiel oben drüber haben. Ja. So, der soll nicht da.
Weil oftmals schieben die den Käse so an der Seite rein.
Ja, und die Soße muss auch so gerade auf diesem Fladenbrot verteilt werden. Ich möchte nicht, dass er das so reinklatscht, ja, sondern ja, das muss so verteilt werden.
Genau, einen Löffel Soße
ich glaub,
rein.
Wir müssen genau. Sagen, heute mit zum Döner Fleisch nehmen und
ich spritze
sie. Ja. Saarbrücker Döner zeigen.
Okay, weiter geht's.
Wie kommen wir jetzt von Döner wieder zurück?
Also wie hier Patienten, die bei Patienten Nein sagen. Es gibt auch Patienten, die zum Beispiel auch so ein Suchtpotenzial entwickeln, weil sie auch nicht nur sich optimieren wollen, sondern weil das für sie so ein bisschen ja schon fast zum Lifestyle gehört, zum Beauty Doc zu gehen. Das ist ja super easy.
Ja.
Düsseldorf ist ja übersät mit ästhetischen Praxen. Ja. Ich glaube, es gibt eine andere Stadt in Deutschland, die mehr ästhetische Praxen als Düsseldorf hat. Auf
weißt
die Fläche
du,
gesehen.
Sind? Weißt du, wie viel sind? Hast du es im Kopf?
Nee.
Aber du meinst also im Sinne von Statussymbol, dieses ich habe was machen lassen und das so ein bisschen, was heißt bisschen, dann einfach nach außen zu tragen, im Sinne von, ich kann es mir leisten.
Ich kann es mir leisten, wobei jetzt mittlerweile gibt es ja schon Zugänge.
Ja, definitiv.
Was die Preisgestaltung angeht, aber, ach übrigens, ist gut, dass du das ansprichst, es gibt ja auch so Patienten, zum Beispiel, die sagen, ja, ich möchte, dass sie was machen, ich möchte mich verändern, aber ich will nicht, dass das jemand sieht.
Ja.
Und es gibt noch Patienten, die sagen dann, nee, ich man möchte, dass ja man das auf jeden Fall sieht. Also machen Sie bitte noch ein bisschen mehr, weil ich will, dass das alle Leute sehen. Ne?
Hast du auch so Patienten, wir haben auch so Patienten, die so, hoffentlich hat mich keiner gesehen, wie ich in eure Praxis reingelaufen bin.
Das haben wir nicht, denn die haben ja eine Tiefgarage. Von dieser Tiefgarage geht man mit dem Aufzug direkt in die Praxis rein.
Und wie oft wird die genutzt?
Die Tiefgarage?
Naja, der inoffizielle Weg zu euch.
Das ist der offizielle Weg. Der offizielle, ja. Wir haben eine Tiefgarage und man geht dann in den Aufzug und dann ist man sofort in der Praxis.
Okay, also ich habe gedacht, das wäre jetzt extra für Leute, die nicht gesehen wollen werden. Aber dann sieht
ach so,
man, sieht man
ja, wir haben natürlich auch so eine Hintertür. Ist das Hintertür? Also wir haben auch einen anderen Zugang, wo man Patienten behandelt, die vielleicht im öffentlichen Leben stehen und die dann natürlich nicht gesehen werden wollen. Und die können dann durch diese Tür rein und es gibt einen gesonderten Wartebereich. Und dann sind sie so ein bisschen für sich.
Ja, und denkst du dir da, jetzt stellt euch mal nicht so an? Oder denkst du dir, nee, kann ich absolut nachvollziehen? Und da gibt es ja natürlich auch die ärztliche Schweigepflicht, die dann ganz hoch gehängt wird.
Das hängt von meinem Hungerlevel ab.
Are you hangry, man?
Nein, Quatsch. Ich kann das natürlich absolut verstehen, wenn man das nicht zeigen möchte. Ich finde, das ist völlig zulässig zu sagen, nee, ich will nicht, dass man das sieht. Ich glaube, also für geschultes Auge, wir Ärzte, wir sehen ja meistens immer, wenn irgendwas adressiert oder optimiert wurde. Aber ich finde es okay, wenn man das verstecken will. Warum denn nicht? Das muss man nicht nach außen hinschreien.
Ja, definitiv. Und da merkst du dann ja auch, okay, ist das jetzt eine Person, die das vielleicht für sich macht, einfach auch, weiß ich nicht, für das eigene innere Wohlbefinden? Oder ist das natürlich auch was, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, was manche dann entsprechend nach außen hin tragen möchten und zeigen möchten?
Ja, es gibt ja auch für sich so Patienten, ne, wenn die sagen, ja, ich sehe so müde aus. Ich habe auch so, zum Beispiel hatte ich ja auch eine Patientin, die sagt dann, ach, ich bin total fertig, ich habe so einen anspruchsvollen Beruf und ich muss arbeiten und ich habe noch zwei Kinder und einen Hund und ich muss das alles unter... Und ich bin so müde und ich sehe so müde und fertig aus. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, wir können vielleicht den Weg gehen und das optimieren. Sie werden wahrscheinlich immer noch müde sein, aber sie werden zumindest nicht so aussehen. Und dann sagte sie ja genau, das will ich, ne? Dass ich vielleicht total fertig bin, aber dass mir das vielleicht nicht ansieht.
Okay. Wie findest du, hat sich so ein Schönheitsideal und so ein Schönheitsbild insgesamt die letzten Jahre über entwickelt? Merkst du, oder was ist gerade Trend vielleicht auch?
Der Trend ist jetzt gerade Natürlichkeit, habe ich das Gefühl. Mhm. Das merken wir schon, also unsere Ansprüche der Patienten, die werden auch immer weniger. Was heißt weniger? Im Volumen zum Beispiel, ne? Also so Lippenunterspritzung. Keiner möchte mehr diese Russian Big Doll Lips, sondern so der Trend geht eher zurück, so ein bisschen natürlich, ein bisschen betonen, Attribute betonen. Unsere Implantate werden jetzt auch immer kleiner, ne? Also Brustimplantate, früher wollte man vielleicht so übermäßige Dinge haben. Jetzt mittlerweile ist das halt nicht mehr so ganz en vogue. Deswegen, der Trend geht eigentlich eher zur Natürlichkeit zurück. Finde ich auch cool. Das ist so.
Gerade sagen, dann ist es ja auch immer noch mal mehr Herausforderung und Aufgabe zu gucken, okay, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gesicht behandelst, wo sind jetzt die Stellen, die man betonen kann, was eher auch immer.
Balanciert sich jetzt übrigens auch von Brust und Po jetzt wieder, ne? Es war ja eine Zeit lang, war ja Brüste immer so der Fokus.
Mhm.
Und dann irgendwie der Hintern, klar, Kim Kardashian und so, was? Und mittlerweile ist das, glaube ich, so, hat sich das so ein bisschen ausgependelt. Oder einmal, nee, Laura, du machst aber immer noch viele Posts, ne?
Ja. Also ich glaube nicht, dass sich das ausgependelt hat. Aber ich weiß es nicht, vielleicht schon oder? Ja. Nee, glaube. Aber oder ich glaube, generell der Trend geht zur Unterspritzung oder zur Operation mehr hin. Ich glaube, die Anzahl an Unterspritzungen und OPs hat halt extrem zugenommen, ne? Aber ja, ich weiß auch immer nicht, ob es Ländersache ist.
Ja, so ein bisschen schon. Ich finde, Tendenz zum Beispiel, was sich total geändert hat, ist, dass die Männer sich immer mehr unterspritzen lassen und sich immer mehr optimieren möchten.
Ja.
Das finde ich ganz gut. Was die Laura jetzt auch erwähnt hat mit zugänglich, es werden ja immer mehr ästhetische Eingriffe durchgeführt, immer mehr Unterspritzungen durchgeführt. Ich glaube, das ist einfach zugänglich für die Menschen, was den Preis anbelangt. Ne, es gibt ja mittlerweile von der Preisgestaltung hier schon von bis. Ich finde es aber auch ganz gut, weil dann auch für den kleinen Geldbeutel sozusagen die Möglichkeit besteht, irgendwas nicht zu dulden.
Mhm.
Ne, das ist bestimmt so, wenn jetzt jemand nicht so ganz zufrieden ist und das auch den Alltag so ein bisschen einschränkt oder das, die Selbstwahrnehmung, dann muss man das nicht mehr so hinnehmen und man kann sich das erlauben.
Ja.
Ne, also dieses Liebe dich selbst, weiß ich nicht, Klangschallentherapie und tralala und scheiß auf alle andere und sei du selbst. Natürlich, sei du selbst, aber ich meine, wir schneiden uns auch die Fingernägel, ja, und die gesplissten Haare und warum dann nicht irgendwas adressieren, was einem nicht gefällt.
Ja, ich glaube, da ist so ein jetzt oder mittlerweile dann auch eine andere Akzeptanz, ne? Auch weil du natürlich die Medizin an sich immer als was wahrgenommen hast, was halt wirklich gesundheitliche Probleme löst oder wo man, wie ich es vielleicht anfangs schon gesagt habe, ne, da gehst du hin, wenn du echt ein gesundheitliches Problem hast. Und dann aber auf einmal auch, dass so eine breite Gesellschaft einfach versteht, hey, das geht aber auch anders und man kann auch Sachen lösen, die jetzt ohne Symptomatik quasi, ne, Sachen lösen, beziehungsweise ohne körperliche Symptome.
Übrigens, vielleicht. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein zu Nein sagen. Ich hatte auch so ein Patientenpaar, und da war der Mann so eine führende Rolle und der hat immer gesagt, ja, meine Frau braucht das und meine Frau braucht das und noch ein bisschen mehr. Und da, ja, das ist halt auch so ein klares Nein.
Ja.
Ne? Also die meisten Männer wollen es ja nicht, weil die halt diese Negativbeispiele sehen und die möchten natürlich nicht, dass die Frau dann so übertreibt.
Ja.
Aber in diesem Fall war eigentlich der Mann so der Pusher und das war auch ein klares Nein für ihn. Ich habe ihn rausgeschickt. Ja. Ne?
Und was hat die Frau dann irgendwie gesagt? War das auch tatsächlich das, was sie wollte, was er so vorgegeben hatte?
Ja, sie wollte
ihm
halt gefallen.
Okay.
Ja, das ist ja meistens immer so, dass wir das natürlich für uns machen, aber wir kriegen ja immer die Reflexion von der Umwelt zurück, sei es ein Mann oder ein Nicht-Mann oder Frau, es ist ja egal. Aber in diesem Fall wollte ich schon mit der Frau dann allein sprechen und habe den Mann rausgeschickt. Und dann hat sich auch im Endeffekt rausgestellt, dass sie auch gar nicht das oder das andere nicht wollte. Nein, das ist einfach, ja, mein Mann findet das schön und das war halt so ein bisschen difficult zu behandeln.
Glaube ich. Ja, vor allem genau, du bist dann genau dazwischen. Beziehungsweise aber ist es dann ja auch deine Aufgabe im Sinne des Patienten oder der Patientin dann zu handeln. Ne?
Genau.
Also auch aufs Patientenwohl zu gucken, sei es natürlich körperlich als auch psychisch vielleicht. Ein bisschen.
Ja, und natürlich als Frau fand ich das völlig unzulässig, dass da irgendwie ein Hahn sitzt und da irgendwas vorkräht. Ne? Also.
Ich habe das andersrum. Es kam eine Mutter mit ihrem Sohn. Aber der Sohn war nicht 19, sondern 40. Und die Mutter so, der braucht das und das. Und er so, echt, brauche ich so viel?
Der braucht, glaube ich, braucht er erstmal eine eigene Wohnung. Bevor er irgendwelche ästhetischen Eingriffe braucht, braucht er erstmal eine eigene Wohnung, glaube ich.
Echt jetzt?
Ja.
War ein bisschen schwierig. Unterspritze unter 18?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Wir auch nicht.
Ich weiß, es gibt Kollegen, die das machen. Ich verurteile das. Liebe Kollegen, ich verurteile das. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast und euer Gewissen ist etwas alarmiert. Wahrscheinlich nicht, weil ihr macht das ja nach wie vor. Das finde ich echt übel. Das geht überhaupt nicht. Das ist
Weil sich einfach in der Zeit noch super viel entwickelt?
Weil sich A, da sich super viel entwickelt und weil es B, einfach auch unzulässig ist. Und selbst mit den Einverständniserklärungen der Eltern oder sonst, ich finde das einfach, das 18-Jährige, das sind ja für mich... Jetzt werden alle 18-Jährige aufschreien, wir sind keine Kinder.
Oh doch, oh doch.
Aber da tut sich halt einfach in der Form des Gesichtes noch sehr viel.
Ja.
Ne? Also Babyspeck, und vielleicht nicht so ganz definierte Konturen. Mhm. Und da mit 18 Jahren schon irgendwas zu verändern.
Ja.
Also ästhetische Medizin ist ja eigentlich dafür da, um vielleicht so ein bisschen den Alterungsprozess abzumildern, ne? Dass ein bisschen die Zeit anhält, mhm, oder vielleicht das eine oder andere Attribut zu optimieren. Aber jetzt mit 18 irgendwas zu verändern, das, oder unter 18. Nee, das geht gar nicht. Das ist für mich verboten. Also es gibt natürlich, wie alles in der Medizin, gibt es ja nie und ein immer. Mhm. Deswegen, es gibt natürlich so Einzelfälle. Jetzt fallen mir so ein paar Beispiele auf, wo dann mit 19 Jahren irgendwie vielleicht ein fliehendes Kinn, wo die Okklusion aber jetzt ganz regelrecht ist, ne? Wo jetzt der zahnmedizinischen Kollegen jetzt nichts machen sollten oder können oder da kann man vielleicht mal ein bisschen drüber reden, dass man das vielleicht adressiert oder so, ne? Oder ich habe auch eine 20-jährige Patientin, da bist du auch sehr jung, aber die hat einfach so eine genetische Zornesfalte, ne? Ja. Die sieht damit einfach immer total böse aus. Gut, da kann man natürlich auch sagen, warum soll sie damit rumlaufen, bis die 25 oder 30 wird. Eben. Das kann man natürlich auch machen, aber das sind so Einzelfälle.
Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, das wird sonst bisher die längste Folge, glaube ich, die wir gemacht haben. Vielen lieben Dank, Olga, dass du heute mit dabei warst. Und ihr könnt euch auf jeden Fall merken, Olga findet ihr natürlich auch auf Social Media, auf Insta zum Beispiel, doc.o.ludewig. Checkt das auf jeden Fall. Richtig nicer Insta-Feed. Danke fürs Dabeisein. Und ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Insta und auch auf TikTok unter TheBeautyBuzz_Podcast. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
The Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.